Wunderschönen guten Morgen dir. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, die Vögel haben dich erfolgreich geweckt. Genau, lass uns starten mit einem Gebet. Danke, Papa Herr, für den wunderbaren Morgen. Danke, Papa Herr, dass du wie jeden Morgen auch, Herr, ja, bereit bist, Herr, dass du uns lehrst, Herr, dass du uns in den Arm nimmst, dass du uns heilst, dass du uns befreist, stärkst, ermutigst, erfrischt, Herr, alles das, was wir brauchen, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist und jetzt bereit bist, zu uns zu reden. Amen. Jo, manchmal haben wir ja so die Tendenz zu glauben, weil die alle so komisch und verrückt sind, deshalb kann ich sie nicht richtig lieben. Wären die nur alle so ein bisschen normaler, also so wie ich, dann wäre das doch viel einfacher, sie zu lieben, oder? Besonders wenn du jemanden ein bisschen näher kommst, wenn du ihn kennenlernst, wenn du sogar in einer Wohnung mit ihm wohnst, dann merkst du plötzlich, wie ist dieser Mensch denn so anders wie ich? Und dann kommen plötzlich so Fragen, wie als meine Frau und ich zusammengezogen sind nach der Hochzeit, kamen plötzlich so Fragen, ist das verrückt oder ist das normal, auf seinen Karottensalat Zucker drauf zu streuen? Sollte man Bettwäsche oder Unterwäsche bügeln? Darf man echte Kerzen auf dem Weihnachtsbaum draufstecken? Oder darf man überhaupt als Christ einen Weihnachtsbaum zu Hause haben? So viele Fragen, die uns dann beschäftigen. Oder darf man jemandem auch vor dem Geburtstag gratulieren? Oder ist das das Schlimmste der Welt und bringt Unglück und so weiter? Also wir sind so unterschiedlich. Und besonders, wenn du jemandem ein bisschen näher kommst, dann merkst du, wow, der ist ja gar nicht so wie ich. Aber das ist oft unsere Wunsch oder unsere Annahme, dass der andere doch so wäre wie ich, weil dann wäre das ja viel leichter, ihn zu lieben. Und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, Gott, warum hast du uns so unterschiedlich gemacht? Warum hast du uns Menschen so unterschiedlich gemacht? Nicht nur zwei verschiedene Geschlechter, sondern auch Kulturen, Sprachen, verschiedene Geschmäcker, Stile, Generationen, Temperamente, Persönlichkeitstypen, Werte, Angewohnheiten von der Herkunftsfamilie. Wir sind so, so unterschiedlich. Und heute wollen wir, weil ja Gründonnerstag ist, wollen wir in den letzten Abend von Jesus schauen mit seinen Freunden. In Johannes 13 schlagen wir da auf. Und da sehen wir einen Jesus, der garantiert definitiv anders war wie seine Freunde, wie seine Jünger. Genau, da will ich gleich reinspringen in Vers 1. Ein super wichtiger und entscheidender Abend, wenn du weißt, wie Jesus es wusste, dass das der letzte Abend mit deinen Freunden ist, dann wählst du deine Worte sehr, sehr bedacht und sehr, sehr vorsichtig. Und da lesen wir gleich ab Vers 1, Johannes Kapitel 13, Vers 1, das Passafest stand jetzt unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass die Zeit für ihn gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Nun, an diesem Abend, bewies er den Seinen in dieser Welt das ganze Ausmaß seiner Liebe. Also das Kapitel fängt hier an und beschreibt uns, dass Jesus einen Plan hatte auf dieser Welt oder dass der Vater einen Plan hatte mit Jesus auf dieser Welt, aber dass irgendwann die Zeit kommt, wo der Sohn wieder zurück zum Vater kommt, wo der Sohn sagt, ich habe deinen Auftrag getan, alles das, was du wolltest, das habe ich getan und jetzt bin ich quasi fertig und kann wieder zu dir kommen. Und natürlich, wenn ich einen letzten Abend habe mit meinen Freunden, dann wähle ich meine Worte sehr, sehr bedacht. Und wir sehen hier, dass an diesem Abend Jesus seine Liebe beweist, den Seinen in seinem ganzen Ausmaß. Das heißt, an diesem Abend hatte er ein Ziel, seine Jünger zu lieben. Und manchmal vergessen wir oder gerät aus den Augen von uns, warum Ostern eigentlich so kostbar und so wichtig ist. Bei den ganzen Details, die hier in der Bibel wirklich so detailreich beschrieben wird, vergessen wir manchmal, um was es wirklich geht. Was wirklich der Fokus von Ostern ist, ist nämlich, wie wir gerade gelesen haben, die Liebe. Dass Gott uns seine Liebe zeigt und dass er uns befähigt, auch diese Liebe zu leben. Wenn du zum Arzt gehst und der Arzt dir dann sagt, ja, lieber Herr so und so, liebe Frau so und so, legen Sie sich mal 2 Wochen ins Bett, machen Sie Ruhe, hier kriegen Sie ein kleines Sälbchen, da cremen Sie sich immer wieder ein, ist ganz natürlich. Dann denkst du, ja wunderbar, das ist eine natürliche, wahrscheinlich wirksame Behandlungsweise. Dann bist du nach 2 Wochen und merkst aber plötzlich, komisch, dein doppelter Oberschenkelbruch, der wird irgendwie durch ein bisschen Ruhe und ein bisschen Cremchen hier und ein bisschen Cremchen da nicht wieder ganz. Das heißt, wir bewerten einen Arzt dahingehend, wie gut er das Problem erkennt und welche guten Schlussfolgerungen er dann uns empfiehlt.
Und bei der Bibel ist das Gleiche. Wenn ich nur Ostern betrachte, aber vergesse, was eigentlich das Problem war. Wenn ich nur die Behandlung mir anschaue, aber vergesse, was war denn die Krankheit, dann macht das Ganze keinen Sinn. Und wenn wir nur bei Ostern uns beschäftigen, aber vergessen, was war denn eigentlich das Problem, dann haben wir schöne Lösungen, die wir aber wahrscheinlich nicht umsetzen können, weil wir gar nicht wissen, was das Problem war. Und wir sehen am Anfang der Bibel, dass wir fremd geworden sind dieser Liebe Gottes. Dass diese Liebe Gottes etwas ist, was wir nicht ganz verstehen. Und wo wir gleich sehen werden, wo Petrus große Schwierigkeiten hat, diese Liebe zu verstehen und anzunehmen. Und auch, dass in unserem Herzen etwas gestorben ist, wo wir nicht mehr fähig sind, göttlich zu lieben. Was aber eigentlich der Plan Gottes war. Und wir haben gerade eben gelesen, wie Jesus seine Jünger anspricht, über seine Jünger spricht. Wir sehen dann gleich bei der Fußwaschung, da redet Jesus nicht so viel. Petrus hält ihn da zurück und deshalb muss er ihm antworten. Aber eigentlich bei der Fußwaschung redet Jesus nicht viel. Er legt dann irgendwann sein Gewand oder sein Tuch wieder beiseite, das Wasser wieder beiseite und dann erklärt er. Aber das Erste, was wir lernen, wie Jesus uns sieht, ist im zweiten Teil von Vers 1. Nun bewies er, also Jesus, den Seinen in dieser Welt das ganze Ausmaß seiner Liebe. Erlaube ich Gott, dass er mich liebt? Wie gut bist du darin, dass du Gott erlaubst, dass er dich liebt? Wir haben gerade gelesen, Jesus denkt über seine Jünger nicht als seine Angestellten, Knechte oder Sklaven, sondern er nennt sie die Meinen. Und wie gut bist du darin, dass du diese Worte und Gefühle, die der Vater für dich hat und über dich spricht, auch wiederholst in deinem Herzen. Kannst du über dich selbst sagen, was Gott über dich sagt? Wenn Gott sagt, du gehörst mir, du bist mein Schatz, du bist so kostbar und geliebt, kann ich diese Worte auch über mich aussprechen? Ich bin geliebt, ich bin kostbar, ich bin wertvoll. Oder ist das irgendwie ein bisschen fremd? Fühlt sich das falsch und komisch an? Manchmal durch unsere Prägung, durch unseren Lebensweg, durch das, was passiert ist, sind diese Worte so fremd, weil wir in unserem Kopf so sehr auf diesem Holzweg sind, immer noch unseren Wert zu beweisen durch unsere Leistung. Und wenn wir diese vielen Male entdecken in unserem Leben, wo wir es nicht hingekriegt haben, dann erschwert das uns, unseren Wert zu finden, obwohl das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Wie gut bist du darin, dass Gott erlaubst, dass er dich liebt? Und wie schön wäre das, wenn wir den ganzen Tag über immer wieder einfach diese einfachen Worte sagen, Vater, danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass ich es wert bin, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass ich es wert bin, dass du nicht nur gestorben, sondern gelitten hast für mich. Wie schön wäre das, wenn ich diese Gedanken und Gefühle, die der Vater in seinem Herzen hat, wenn ich sie wiederholen und aussprechen kann über mich. Und Petrus hatte hier so seine Schwierigkeiten damit. Wir lesen ab Vers 9 dann weiter. Petrus sagt, nee, Jesus ist nicht, du kannst nicht einfach meine Füße waschen, du als Herr. Und dann Vers 9, dann Herr, wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf, sagte Simon Petrus. Jesus entgegnete, nein. Wer gebadet ist, ist ganz rein. Er muss sich später nur noch die Füße waschen. Und ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Und trotzdem hat er jedem die Füße gewaschen. Also meine Nummer eins ist, lass dich lieben, weil du wiederholst, was er über dich ausspricht. Aber auch, er sagt hier über die Jünger, was er auch über dich sagt. Du bist rein. Die Jünger saßen hier da vor ihm, wahrscheinlich so im Kreis um einen Tisch herum, und sie hatten die interessantesten Füße sicherlich. Das heißt, Jesus sagt nicht nur, oh ja, das sind wunderschöne Füße, sauber, gebadet, wunderbar, die kann ich auch nochmal waschen. Nein, auch die mit den krummen Zähnen, auch die stinkenden, dreckigen Füße wäscht er. Und so komisch sagt er zu den Jüngern und zu uns, du bist schon sauber. Zu Petrus dann, ja, deine Füße werden manchmal schmutzig, aber dein Leib ist sauber. Das heißt, wenn du entschieden bist, mir nachzufolgen, dann sehe ich dich als rein. Und das bringt so viel Verwirrung in unseren Kopf. Petrus verstand das nicht, wie Jesus ihn waschen kann. Und genauso verstehen wir die Liebe Gottes auch nicht, die über mich ausspricht. Du bist rein, mein Kind. Petrus sagt es ein bisschen in den anderen Worten in Kolosser 1, 22. Einer meiner absoluten Lieblingsverse, weil er so radikal ist. Und da heißt es in Kolosser 1, 22, doch nun, dadurch, dass Jesus gekommen ist und gestorben ist und auferstanden ist, doch nun hat Gott euch mit sich ausgesöhnt, und zwar durch den Tod, den Jesus in seinem Körper auf sich nahm. So könnt ihr heilig und makellos vor ihm treten, und niemand kann euch anklagen. Und wir denken uns, da muss irgendeine Verwechslung passiert sein. Wie kann das sein, dass das Wort Gottes über irgendwelche Leute sagt, dass sie vor Gott treten können, als heilig, makellos und unverklagbar? Also wenn ich mir überlege, die letzten Stunden, die waren nicht perfekt. Gestern der Tag, da war ich immer nicht immer reine Liebe. Und wenn du an deinen letzten Tag, vielleicht heute Morgen, denkst, dann warst du wahrscheinlich nicht immer in vollkommener reiner Liebe. Und manchmal lesen wir diese Verse so, als wenn Paulus irgendwann gemerkt hätte, jetzt habe ich diesen Vers nicht an die vollkommenen Apostel und Seraphim und Cherubim in Jerusalem geschrieben, sondern ich, Tollpatsch, habe an die Schnösel in Kolossäe geschrieben. Manchmal denken wir, als wenn dieser Vers, über mich kann das ja gar nicht sein. Wie kann das sein, dass Gott mich in seine Gegenwart kommen lässt und auch noch sagt, du bist heilig, gerecht, unverklagbar, ohne irgendein Tadel, obwohl ich doch noch so viele Fehler mache. Also was sieht Gott in dir, dass er dich als rein, als heilig sieht? Gott sieht nicht das Tote und Dreckige, das in dir noch ist, sondern er sieht das Lebendige, was in dir schon ist. Und wie schön wäre das, wenn wir uns selbst als rein sehen, könnte es sein, dass wir dann viel weniger Probleme mit irgendwelchen Abhängigkeiten hätten, mit Unreinheit, wenn wir langsam lernen würden, dass wir uns so sehen, wie Gott uns sieht. Und ich darf diesen Vers immer wieder über mich aussprechen. Ich mache das mehrmals die Woche. Habe ich mir eine ganze Liste von Versen aus der Bibel rausgeschrieben, wie Gott mich sieht, was meine neue Schöpfung ist, was mein Erbe ist. Und wie schön ist es, wenn ich da langsam reinkomme und nicht 20 Jahre vergehen lasse, bevor ich anfange, mich so selbst zu sehen und zu beurteilen wie Gott. Ich meine, wann wollen wir anfangen, dass wir uns lieben lassen, so wie Gott uns liebt? Wann wollen wir anfangen, dass ich mich selbst so sehe, wie Gott mich sieht? Will ich mein ganzes Leben in meinem eigenen Sumpf, in meiner eigenen Suppe bleiben? Und dann mich wundern und beklagen, warum ich das Leben in Fülle nicht habe? Tut mir leid, aber das ist doch Quatsch. Warum nicht anfangen, mich so zu sehen, wie Gott mich sieht? Und es heißt hier in Vers 22, doch nun hat Gott euch, hat mich mit sich ausgesöhnt, und zwar durch den Tod, den Jesus in seinem Körper auf sich nahm. So könnt ihr, so kann ich heilig und makellos vor ihn treten, und niemand kann mich anklagen. Wie wunderbar ist das, wenn ich glaube, dass ich in den Gottes Augen rein bin. Ich sage, danke Jesus, ich bin wertvoll, ich bin gereinigt, mir wurde vergeben, ich bin heilig, tadellos, unverklagbar. Halleluja, und ich lasse das in meinem Herzen ein bisschen wirken, wie Gott mich sieht. Und ja, ich mache noch Fehler. Und ja, ich sündige noch hier und da. Ja, meine Füße werden noch manchmal schmutzig. Aber deshalb wäscht sie Jesus ja. Und trotzdem sagt er, mein Kind, du bist rein in meinen Augen, weil ich nicht auf das Tote schaue, sondern auf das neue Leben in dir, auf die neue Schöpfung, auf das, was schon geworden ist. Und das Dritte ist, was wir hier so klar sehen in den nächsten Versen, wie Jesus den Jüngern einen Auftrag gibt. Und zwar, ich habe euch ein Beispiel gegeben, jetzt folgt meinem Beispiel. Und jetzt wascht ihr euch gegenseitig die Füße. Wenn Jesus mir so einen hohen Auftrag gibt, dass ich seinem Beispiel nachfolge, ja, dann zeigt das doch, dass er an mich glaubt, oder? Dann zeigt das doch, dass er an dich glaubt. Gott glaubt an dich. Und manchmal fallen wir wieder zurück in unser Selbstmitleid und Minderwert und denken, ja, ich kann das doch gar nicht und völlig überfordert und so. Nein, Jesus hat schon ganz andere hoffnungslose Fälle völlig verwandelt. Wo er weiß, wenn du dich hingibst, dann ist alles möglich. Der Heilige Geist ist nicht zu schwach. Seine Auferstehungskraft hat nicht nachgelassen, dass er dein Leben gebrauchen kann für seine Herrlichkeit in dieser Welt. Nur manchmal stehen wir Gott im Weg, dass wir sagen, wir können ja gar nicht, wir sind ja gar nicht und wir sind es gar nicht wert. Wie schön wäre es, wenn wir dem Heiligen Geist nicht im Weg stehen. Und wenn wir nicht sagen, nein, ich bin hoffnungslos, ich kann das gar nicht. Sondern wenn wir hören, wenn der Heilige Geist mich ruft, Menschen zu lieben, Menschen zu dienen, dann ist es, weil er glaubt, dass ich es kann. Und heute Morgen will ich dich ja fragen, wie gut bist du, dass du dem Heiligen Geist erlaubst, dass er dich liebt, dass er bei dir keinen Fehler gemacht hat. Und wie gut bist du, anderen auch die Füße zu waschen. Da saß ein Judas am Tisch bei Jesus. Und Jesus musste nicht zweimal überlegen, Judas die Füße zu waschen. Diesen Mann voller Falschheit, voller Heuchelei und sogar dämonischem Wirken. Und in der Bibel war es leider nicht möglich, dass Judas diese Buße bekommt und schafft. Aber heute begegnest du Judasen, wo Gottes Plan ist, dass durch dein Dienen Menschen wiederhergestellt werden. Wo du weißt, dass sie dir Böses wollen, aber du zeigst ihnen Liebe. Halleluja. Ich hatte vor einer Zeit eine sehr interessante Situation in meiner Schule. Da war eine Kollegin, mit der ich über Jesus geredet habe. Ich habe ihr meine Frau vorgestellt. Genau, mein Herz war da völlig in Reinheit. Aber kürzlich habe ich erfahren, dass diese Schülerin im ganzen Schulhaus rumgelaufen ist und gesagt hat, Herr Schlichting betrügt seine Frau mit dieser Frau. Wo ich merke, wow, genau das ist die Möglichkeit, ihr Liebe zu zeigen. Zu zeigen, das ist meine Identität. Meine Berufung hängt nicht davon ab, was Menschen über mich sagen. Und dann hatte ich die Möglichkeit, ihr nochmal das zu zeigen, ihr eine Schokolade zu geben und ihr zu zeigen, dass ich nicht ärgerlich auf sie bin, nicht böse auf sie bin. Und es ist so schön, wenn wir diesen Judasen, die wir haben in unserem Leben, wo wir wissen, sie meinen es falsch und böse, wo wir ihnen aber die Füße waschen können. Halleluja. Und ihnen sagen können, die Liebe Gottes für dich ist genauso, ob du dich richtig oder falsch verhältst. Und mein Auftrag ist, diesen Judasen die Möglichkeit zu geben, die Liebe Gottes zu erkennen, die unabhängig ist von ihrem Verhalten. Und wie schön wäre das, wenn wir nicht auf ein schönes Gefühl warten oder warten, dass jemand mir Gutes tut, um jemanden die Füße zu waschen. Die Füßewaschung ist nicht nur für die Jünger da, für die Treuen. Die Fußwaschung ist ganz besonders für die Judasse in unserem Leben. Und wie schön wäre es, wenn wir die Chancen nicht verpassen, durch eigene Unreife und Unfähigkeit, dass wir mit Ablehnung umgehen können. Und der Liebe Gottes erlauben, jeden Morgen neu, dass ich Gott erlaube, mich zu lieben, aber dass ich auch fähig werde, meinen Nächsten zu lieben. Vater, ich danke dir für diesen wunderbaren Morgen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir eine neue Chance haben, Herr, alles neu zu machen. Und zwar in erster Linie dir zu erlauben, dass du uns liebst, dass wir über uns selbst aussprechen, all die Verheißungen, dass wir in unserem Herzen erlauben, diese Gefühle, die du als Vater über uns hast. Vater, und ich danke dir auch, dass du uns anleitest, dass wir fähig werden, unseren Nächsten zu lieben und sogar unseren Judas zu lieben, der vielleicht nur Falschheit und Bosheit in seinem Herzen hat und sogar Dämonisches in seinem Herzen hat. Aber wir uns nicht stoppen lassen von irgendetwas, was er oder sie tut, ihnen ihren Wert zu zeigen und ihnen zuzusprechen, die Liebe Gottes hat kein Ende für dich und Gott liebt dich und Gott kann dein Leben verändern. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns heute mit dieser Bestätigung deiner Liebe und mit dem Auftrag in diesen Tag schickst. Amen.